Wasserdialoge. Quellen der Regeneration. Der Podcast, der verbindet. Heute mit Sebastian Schlögelmann, leidenschaftlicher Freitaucher und Theologe. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich eingeladen wurde.
Voll gern. Wir treffen uns heute zum Wasserdialog. Wir werden reden über Tauchen. Wir werden reden. Ja, Freitauchen. Da ist natürlich ein Unterschied, genau. Ich möchte aber auch gern mit dir über das Thema Glauben oder Glaube und Meditation in einer gewissen Weise reden. Aber meine allererste Frage, Sebastian, wie ist deine Verbindung zu Wasser?
Vorweg muss ich, glaube ich, gleich mit der Wahrheit herausrücken, ich kann nicht schwimmen, ich muss tauchen.
Okay.
Ja. Mhm. Also das war eigentlich von Anfang an eine ganz wichtige Sache für mich. Ich habe nie Freude am Schwimmen an sich gehabt. Also ich beherrsche die Technik des Schwimmens schon. Aber wenn ich im Wasser bin und es tief genug ist, dann gehe ich unter Wasser und fühle mich dort wohler. Das ist eigentlich eine Sache, ich kann mich an die früheste Kindheit erinnern, reinspringen im Freibad und am besten so lange wie möglich, so weit wie möglich tauchen. Mhm. Das ist mein Zugang.
Das ist dein Zugang zu Wasser. Was macht das mit dir, das Tauchen?
Dort fühle ich mich geborgen, dort fühle ich mich zu Hause. Ja, also immer dann, wenn ich die Möglichkeit habe, zu tauchen, dann komme ich vollumfänglich zur Ruhe. Mhm. Das ist auf alle Fälle so. Und es ist auch ein Gefühl des Beheimatetseins.
Mhm. Wie oft hast du die Möglichkeit zu tauchen? Also kannst du das wirklich regelmäßig machen?
Natürlich ist es spannender, an Orten zu tauchen, wo man ein bisschen was sieht. Mhm. Aber ich habe die Möglichkeit, bei einer lieben Nachbarin in deren privaten Teich gelegentlich zu schwimmen, respektive zu tauchen. Deswegen ist es gar nicht so selten und richtig spannend, aber wird es erst dann, wenn man am Meer ist, logischerweise, oder an einem sehr klaren See.
Mhm. Ja, spannend, weil du das jetzt eben erwähnt hast, dass es dich auch zur Ruhe bringt, also dass das in die Ruhe auslöst. Und ich denke mir mal, wir sind alle oft damit konfrontiert. Also ich weiß es, du bist selber vielseitig interessiert und hast immer viel zu tun und willst da immer was machen. Und wenn man zwischendurch einmal zur Ruhe kommen will und man sagt jetzt mal, Tauchen ist das, womit ich zur Ruhe komme, dann ist es natürlich schön, wenn man es regelmäßig machen kann. Das heißt, du kannst es so oft machen, dass es dich als, wenn wir jetzt schon bei der Quelle der Regeneration sind, bei diesem Podcast, dass es für dich eine Quelle der Regeneration ist.
Eine der Quellen der Regeneration. Mhm. Eine sehr, sehr wichtige natürlich. Mhm. Ja. Mhm. Also, neben dem Freitauchen ist es sicherlich eben auch das für mich ins Leben Implementieren von Körperübungen und Meditationen, die mir da auch sehr viel Ruhe verschaffen, für die man sich aber Zeit nehmen muss, logischerweise.
Mhm. Wie bist du zur Meditation gekommen?
Naja, ich meine, es gibt einen gewissen Grundzug zur Spiritualität und Religiosität von mir aus. Mhm. Also ich habe Geschichte und Theologie studiert, auf Lehramt. Da kommt man unter Anführungszeichen zwangsläufig, gerade eben auch bei der Theologie, mit dem Phänomen der Meditation in Berührung. Ob das wirklich auch einzuüben und regelmäßig ins Leben zu implementieren, das mache ich dann jetzt eigentlich wirklich erst so richtig, seit ich im Haus der Stille auch tätig bin. Mhm.
Ja, das ist gleich mal ein wichtiger Punkt. Wir arbeiten beide im Haus der Stille. Und da ist ja auch ein wichtiger Teil von dem Angebot des Hauses die Meditation. Und das ist ja interessant, weil das ist ein sehr offenes Haus, jetzt auch was Glauben angeht. Also es ist ein Haus, das für jeden offen ist, prinzipiell. Und Meditation ist eine Praxis, die im Haus der Stille sehr stark gelebt wird. Da gibt es aber verschiedenste Zugänge zur Meditation. Und welchen Zugang zur Meditation hast du? Also jetzt, was das Kulturelle angeht oder die Wurzel der Meditation, die du betreibst, kann man da sagen, du hast, gibt es eine spezielle Wurzel?
Die Quelle, der ich jetzt schon eine Zeit lang sehr intensiv nachgehe, das ist die Meditationspraxis, die der Jesuit, der indische Jesuit, Pater Sebastian Beinhardt anbietet. Das ist für mich eine sehr bereichernde Angelegenheit. Also gerade eben auch seine Lehre, die ja nicht eine Lehre von ihm per se ist, sondern eben die meditativen und kontemplativen Traditionen der unterschiedlichsten Religionen auf Ähnlichkeiten dann auch durchsucht und dort dann spannende Parallelen entdeckt. Das ist was, das mich wahnsinnig anspricht.
Ja. Und du bist ihm im Haus der Stille begegnet? Oder
ja,
genau. Dieser Praxis. Und da darf ich dich jetzt gleich noch was fragen in Bezug auf, weil ein großes Thema von dieser Podcast-Reihe ist auch das Thema Veränderung. Jetzt hast du irgendwann einmal angefangen, im Haus der Stille zu arbeiten. Hat es da bei dir einen speziellen Auslöser gegeben? Irgendwas in deinem Leben, wo du gesagt hast, oh, das wäre mir jetzt wichtig, dass ich das mache? Oder wie hat sich das bei dir ergeben? Und was ist dein Anliegen im Haus der Stille?
Das Haus der Stille war und ist das spirituelle Zuhause von meiner Frau und mir, seit wir in der Steiermark gelandet sind. Also wir sind 2002 im Herbst, damals von Wien kommend, in der Steiermark gelandet und haben dann relativ bald, glücklicherweise in unserer Nachbarschaft, wenige Kilometer entfernt, vermittelt über den Schwager, das Haus der Stille entdecken dürfen und festgestellt, dass es da sehr viele Anknüpfungspunkte in der gelebten Spiritualität, gerade eben auch in der Begegnung mit unterschiedlichen Religionen, gerade eben aber auch aus der Wurzel des franziskanischen Lebens heraus gibt. Die franziskanische Tradition ist eine Tradition, die in meinem Leben immer da gewesen ist. Und das hat sie durchgezogen. Also immer wieder Besuche, mal intensiver, mal weniger intensiv. Und dann hat es sich gefügt, dass ich vor 3,5 Jahren etwa vom Pater Sascha Heinze, dem damaligen spirituellen Leiter des Hauses, gefragt wurde, ob ich mir nicht vorstellen könnte, auch ins Theologinnen-Team, ins Seelsorgerinnen-Team des Hauses einzusteigen. Und es hat sich für mich richtig und gut angefühlt, da dann eben auch einen neuen Weg zu gehen.
Okay, super. Also das heißt, es war mit einer Veränderung verbunden. Ihr habt Wohnort gewechselt.
Nein, der Wohnort wurde nicht gewechselt.
Na, schon, wie ihr von Wien gekommen seid.
Ach so,
also das, ursprünglich, ja, genau. Wie ihr zum Haus der Stille gekommen seid. Ja. Genau. Und das heißt, es war für euch etwas, das euch Halt gegeben hat in einer Zeit nach einem Wohnortwechsel? Oder warum geht man in so ein Haus wie das Haus der Stille? Du sagst jetzt Spiritualität, Leben, aber da wird ja wahrscheinlich mehr sein, was einem dann anzieht, ja? Warum man dann auch immer wieder hingeht.
Es hat uns die Form, wie Religiosität gelebt wird, einfach angesprochen.
Okay.
Also meine Frau und ich, wir kommen aus relativ traditionellen katholischen Elternhäusern, haben Spiritualität, Religiosität vor Ort in der Heimatpfarre als beschenkend und bereichernd erleben dürfen, wenn auch nicht auf einem hochintellektuellen Ebene, aber halt authentisch gelebt, von unseren Eltern vorgelebt. Durch mein Studium dann in Wien sind wir mit der St. Ruprechtskirche im ersten Bezirk in Kontakt gekommen, haben dort für viele Gottesdienste besucht, wo wir gemerkt haben, aha, so anders kann man auch Gottesdienste feiern. Und wie wir dann gewechselt sind, den Wohnort gewechselt haben, haben wir dann eben nach Neuem gesucht. Oder eigentlich haben wir nicht gesucht, das hat uns gefunden.
Ja.
Genau. Also es ist weniger dieses proaktive irgendwas brauchen, sondern beschenkt annehmen.
Okay, ja, also etwas, das sie auf dem Weg zeigt.
Genau.
So in die Richtung. Mhm. Okay, interessant, ja. Was macht dann für dich dieses Franziskanische aus? Das hast du vorher auch erwähnt, ich weiß, das sind jetzt also ist sehr stark franziskanisch geprägt, das Haus der Stille. Was ist das für dich? Weil da gibt es ja auch immer wieder unterschiedliche Interpretationen, Ansätze, wie man das wirklich lebt.
Für mich ist es zum einen die Einfachheit. Also es braucht für mich, ich feiere jede Form der Kirchengestaltung, also jetzt da wirklich baulich und musikalisch. Also ich kann dem Barock, ich kann sogar dem Rokoko mit seiner Imposanz ganz, ganz viel abgewinnen. Ich finde es schön, aber ich brauche es nicht.
Ja.
Also ich habe es gern einfach und diese Einfachheit auch in der Darstellung finde ich im Haus der Stille. Nicht nur in der Bauart des Hauses, sondern eigentlich auch im Feiern der Liturgie, in der Musik und so weiter, dass es da Einfachheit gibt. Das ist das eine. Das andere ist auch das Thema des sozialen Engagements. Das spricht mich an. Ja? Also das war seit ich erwachsen bin, seit ich weiß, dass es den Fernhandel gibt, war das immer ein wichtiges Themenfeld für meine Frau und ich, dass wir sie da auch zeitweise intensiver sogar eben auch eingesetzt dafür haben. Und das sehe ich eigentlich Parallelen zum franziskanischen Tradition ganz stark. Mhm. Damit einhergehend und eigentlich komplett parallel gesetzt, eigentlich ist es ein Thema, ist es natürlich eben auch die Sache des Engagements für den Erhalt und den Schutz der Schöpfung. Mhm. Und das wird ja gerne Franz von Assisi dann eben auch oder dann der Tradition der Franziskaner dann eben auch, also das schwingt einfach mit. Mhm. Ja, mhm. Genau. Mhm.
Ja, also ich höre da auch aus, aber das sind eben jetzt eher auch meine Worte und auch mein Zugang zum Franziskanischen. Das ist auch alles mit einer gewissen Freiheit verbunden. Weil Einfachheit, durch diese Einfachheit hat man auch eine gewisse Freiheit, das Haus mehr zu öffnen für verschiedenste Religionen, für verschiedenste Zugänge.
Ja, das hat der Franz von Assisi ja selber auch gemacht.
Genau.
Ja, also er ist ja, es wird ihm nachgesagt, ja auch auf Muslime zugegangen zu sein in einer Zeit, wo das nicht ganz einfach war.
Mhm.
Genau.
Genau. Das erlaubt ja dann das, weil es gibt ja einen gewissen Raum. Ja.
Oh. Aber das, was es wirklich spannend macht, das ist eben diese Geschwisterlichkeit von allem.
Mhm.
Das ist eigentlich ein Aspekt, der durch die franziskanische Tradition ganz stark reingekommen ist. Also nicht nur das konkrete Gegenüber, das menschliche Gegenüber als Bruder, Schwester anzunehmen, sondern im Endeffekt die ganze Schöpfung.
Ja. Mhm.
Ja.
Mhm. Und das ist ja auch das, was wirklich das Haus der Stille ausmacht. Und da kommen wir jetzt gleich zu einem nächsten Thema, weil wir arbeiten ja auch sehr eng zusammen im Bereich Bildung, weil du hast eine ganz spezielle Zielgruppe auch, die du ansprechen willst mit dem, was du im Haus der Stille einbringst. Natürlich viele Zielgruppen, um jetzt bei dem Ganzheitlichen zu bleiben, aber schon der Fokus auf eine spezielle Zielgruppe. Sag mal, wer ist das? Ich glaube, aus deinem Mund ist es besser zu hören.
Als gelernter Lehrer und eigentlich auch als begeisterter gelernter Lehrer mit einer relativ langen Erfahrung auch mit der kirchlichen Jugendarbeit sind mir natürlich die Jugendlichen besonderes Anliegen.
Mhm.
Wir wissen alle, dass institutionalisierte Religiosität in einer Übergangsphase ist. Ja. Manche würden sogar sagen, ja, dass es eine Krise ist. Ich sehe das nicht so. Aber es gibt auf alle Fälle einen Übergang von dem, wie Kirchlichkeit früher gefeiert wurde und wie die Möglichkeiten, die es heute gibt. Ich sehe da schon ganz stark, dass die Jugendlichen eine starke Sehnsucht nach Spiritualität und Religiosität auch haben. Mhm. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Studien. Also dieses Jahr, im Frühling, ist eine neue Studie herausgekommen, die das auch belegt, dass es einen starken Zug zu einer Sehnsucht nach spirituellen Erfahrungen, gerade eben auch bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen gibt.
Mhm.
Und ich sehe da auf der einen Seite schon Chancen für die eingetragenen Religionen, da eben auch aus ihrem reichen Erfahrungsschatz heraus was anzubieten. Das können wir in einem Haus, wie das Haus der Stille ist, mit seiner wundervollen Infrastruktur, mit seinen großartigen Inhalten durchaus auch sehr gut für Jugendliche gut leben, denke ich mir.
Mhm.
Also die Erfahrungen, die ich mache, wenn ich neue Gruppen bei uns im Haus begleiten darf, das erste Mal, wenn sie da sind, das erste Mal in unsere Franziskuskapelle reingehen und dann auf dem Teppichboden am Boden sitzen und sie einfach einmal zur Ruhe kommen, dann ist das ganz oft dieses Wow.
Mhm.
Und da geht es in erster Linie gar nicht so sehr um dieses groß vermitteln müssen, sondern einfach mal ankommen.
Mhm.
Genau.
Mhm. Ja.
Und das, was ich da auch merke, da geht innerhalb kürzester Zeit auch sehr viel Veränderung. Wenn ich merke, wenn da eine neue Gruppe hereinkommt und wir setzen uns das erste Mal hin und wir machen da sowas wie eine Einführung in die christliche Meditationstradition und sind am Anfang aufgewurlt und wissen nicht wie und was und lachen, ja.
Mhm.
Und gebe ihnen eine halbe Stunde und sie sind ganz da, sitzen ganz ruhig und entspannt einfach nur da und sind in der Mitte. Das ist faszinierend. Mhm. So auch das habe ich auch schon erlebt und auch von Eltern rückgespiegelt bekommen, die mir dann erzählen, wenn sie dann selber auch mit ihren Kids da zu uns kommen, dass sie sagen, wow, so habe ich mein Kind noch nie gesehen.
Mhm. Ja. Mhm. Ich glaube, du hast da jetzt ganz was Wichtiges angesprochen. Du hast das auch vorher schon im Zusammenhang mit dem Tauchen erwähnt, dass du dich zum Beispiel im Wasser geborgen fühlst. Jetzt hast du das Ankommen erwähnt. Und da geht es einfach ganz stark. Und das merke ich im Haus der Stille auch, um das ein Angebot zu haben, wo man einfach mal ankommen kann. In seiner eigenen Mitte, bei sich selbst. Und eben gerade, was Jugendliche angeht und das Bedürfnis, das sehe ich auch ganz stark bei jungen Menschen, aber eigentlich auch bei fast allen Generationen zurzeit. Man will sie nicht unbedingt zugehörig erklären oder nicht irgendwo einordnen lassen. Man will gerne mal ankommen. Wo. Einfach wo sein dürfen und sich geborgen fühlen vielleicht. Ja,
ja schon. Also wer mag sich schon gerne in Schubladen stecken lassen?
Ja, genau.
Ja, das haben wir auch alle gesagt bekommen, ist auch ganz richtig. Also wir wollen nicht uniform sein, wir wollen individuell sein, wir wollen alle großartig einzigartig sein, das sind wir.
Mhm.
Aber gleichzeitig gibt es auch ein ganz starkes Gefühl nach, also eine ganz starke Sehnsucht nach Gemeinschaft.
Ja, auf jeden
und,
Fall.
Und dieses Bedürfnis nach, ich bin einzigartig und auf der anderen Seite und dieses, ich mag aber wo dazugehören zu etwas, das größer ist als ich, das geht für manche schwer zusammen. Mhm. Aber da gibt es schon Angebote.
Ja.
Hm? Mhm. Und dieses, das ist eigentlich die beste Möglichkeit, um die, ich würde fast sagen, Volkskrankheit Nummer eins, die immer drängender wird, die Sache mit der Einsamkeit, die man nicht erst bei den Hochbetagten anfängt, sondern schon eben auch bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen immer mehr um sich greift. Da können religiöse, spirituelle Gemeinschaften durchaus auch was anbieten.
Ja, auf jeden Fall. Also Und auf jeden Fall eben auch im Haus der Stille, was wir jetzt zum Beispiel auch anbieten und auch eben in unserer Zusammenarbeit, ist jetzt so wirklich Schulklassen mehr und mehr ins Haus zu holen und eben genau dieses Angebot dann auch zu nutzen, oder? Ja.
Wünschenswerterweise.
Wünschenswerterweise, genau. Mhm. Also, dass man weiß, es gibt ja oft diese, also Schulklassen fügen sich neu zusammen. Es geht um eine Klassengemeinschaft, ja. Und da werden oft Möglichkeiten gesucht, dass man irgendwo hinfährt, vielleicht miteinander, dass man ein bisschen Zeit miteinander verbringt, dass genau dieses Miteinander besser gelebt werden kann. Und solche Angebote an dem, sowas bieten wir an im Haus der Stille. Und da sind wir immer bemüht und einfach dahinter, dass wir da auch dem Zeitgeist entsprechend die Bedürfnisse erfüllen, die gerade erfüllt werden wollen. Also alles, sehr vieles von dem, was du jetzt gerade erzählt hast. Und wenn du da jetzt die Meditation erwähnt hast, das ist ja schon auch was, was du stark einfließen lässt in deiner Arbeit mit Jugendlichen oder auch wenn du jetzt jugendliche Gruppen empfangst. Machst du das in der Schule auch? Weil du hast gesagt, du bist Lehrer. Lässt du das auch in deinen Unterricht einfließen teilweise?
Natürlich. Mhm. Also das ist eine ganz essentielle Angelegenheit. Mhm. Diese, also ich glaube, es ist wichtig, dass ich dazu sage, in welchem Bereich, dass ich da unterrichte. Also in der Schule bin ich nicht in einer klassischen Jugendlichen, in einem klassischen jugendlichen Setting, sondern das sind junge Erwachsene, mhm, größtenteils, oder Erwachsene, mit denen ich bei denen ich tätig bin. Das sind angehende SozialpädagogInnen und ElementarpädagogInnen. Mhm. Die brauchen das zum einen für sich selbst ganz gut. Das merke ich auch, dass wir da eben auch Orte in der Schule aufsuchen, in diesem Gebäude, in diesem Campus, in dem wir, dem ich tätig bin, dass wir dort bewusst eben auch Räumlichkeiten aufsuchen, die uns da herausholen aus dem schulischen Alltag. Mhm. Und zum anderen gerade eben auch dieses Ankommen dann doch in der Stille, dass man das nicht nur für den Schulalltag gut brauchen kann, sondern dann eben auch ins Leben dann gut implementieren kann. Stille Übungen, Achtsamkeitsübungen, das ist alles wichtig. Ja.
Ja.
Also es hilft mir, wenn ich weiß, okay, da steht jetzt eine wichtige Prüfung an. Ich bin unglaublich aufgeregt, weil ich habe genug gelernt oder auch nicht und so weiter. Ich bin auf alle Fälle nervös und aufgeregt. Wie kann ich mir selbst Gutes tun in der Situation, dass ich zu meiner Mitte finde? Genau. Mhm. Und das sind solche Übungen, die es dafür braucht, ganz klar. Aber sowas kann man auch lernen, ja. Und das versuche ich meinen Schülerinnen und Schülern auf diese Weise dann eben auch zu vermitteln, mhm, einzulernen, dass man sagt, okay, es reicht manchmal ein meditatives Lied, es reichen manchmal wenige Worte, es reicht manchmal der Fokus auf die Atmung.
Ja.
Das ist eigentlich das Allererste, um wieder ganz bei sich selbst anzukommen.
Ja. Und du hast jetzt auch noch was erwähnt, du hast jetzt gesagt, implementieren oder integrieren in den Alltag, aber wenn du sagst, du arbeitest da mit zukünftigen Elementarpädagogen und Pädagoginnen zum Beispiel, dann ist das ja auch was, wenn die das in ihr Leben integriert haben, geben die das ja automatisch auch wieder an die nächsten, an die Kinder weiter, sagen wir, mit denen sie arbeiten. Und da sind wir wieder beim Kreislauf, der da in Gang gesetzt wird.
Das ist eigentlich die Idee, genau. Also, genau, dass ich das natürlich in erster Linie jetzt einmal ganz konkret für die Schüler und Schülerinnen mache, das kommuniziere ich auch am Anfang meines Unterrichts auch immer ganz klar. Ich mache keinen Unterricht für zum Beispiel eben Elementarpädagogik für Kindergartenkinder, sondern ich mache die Arbeit für angehende Kindergärtner, Gärtnerinnen, Elementarpädagoginnen. Aber natürlich geht es dann weiter, dass Sie, wenn Sie es als bereichernd erfahren, dann für Ihr eigenes Leben auch im beruflichen Tun dann weiter dazufügen können und anbieten können. Und das brauchen die Kids genauso, die ganz, ganz Kleinen, die Mittleren wie die ganz Großen und die Leute, die schon ein bisschen älter sind.
Ja, das brauchen wir alle. Ja, und dass wir da wirklich so von dieser Theorie in die gelebte Praxis kommen. Ja, voll interessant. Und du hast jetzt vom Atmen gesprochen. Und da kommen wir jetzt wieder zum Freitauchen. Aber Freitauchen geht nur, wenn man auch richtig atmen kann, oder? Ja. Ich glaube, es ist das mit der Grund, warum das Freitauchen so beruhigend ist.
Um lange mit einem Atemzug auszukommen unter Wasser, muss ich vorher meinen Atem trainieren. Mhm. Das ist natürlich notwendig. Also ich atme bewusst und gelassen in den ganzen Brustbereich, in den Bauch, in die Seiten hinein, um dann so lange wie möglich unter Wasser bleiben zu können. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Ja, das ist eben nicht dieser eine Atemzug und dann unter Wasser, sondern das braucht dann natürlich schon ein bisschen Vorbereitung. Und ja, da gibt es auch Techniken, auch zum Beispiel Techniken, also mit dem Tauchlehrer, also beim Freitauchlehrer, bei dem ich damals meine Ausbildung gemacht habe sozusagen, der hat da auch Versatzstücke aus dem Yoga zum Beispiel verwendet, dieses bewusste Atmen macht da Sinn. Mhm. Ja, genau.
Wie lange praktizierst du das jetzt schon?
Seit ich das erste Mal ins Wasser geworfen wurde.
Okay.
Aber konkret, ja, also Ich habe Freitauchen dann, seit ich denken kann, aber als wirklich mich durchgerungen, einen Kurs zu machen, das war vielleicht vor 10 Jahren.
Mhm. Mhm.
Und seither benenne ich es als solches. Aber auch als Kind, als Jugendlicher habe ich ja schon geschaut, wie lange geht es denn eigentlich prinzipiell.
Mhm.
Genau. Und das sind die ersten Versatzstücke zur Auseinandersetzung mit dem Freitauchen.
Ja.
Genau.
Durchgerungen, hast du jetzt gesagt. Sind wir wieder bei dem Thema Bildung. Weil im Grunde macht man was gern und entscheidet sich dann aber, sich von jemandem sagen zu lassen, wie man es machen soll. Ist es das der Grund, warum du gesagt hast, durchgerungen? Oder was?
Ich glaube, es ist eher das, du hast das ganz am Anfang gesagt, ich bin jemand mit vielen Interessen, glaube ich, hast du gesagt, so in die Richtung. Ich bin jemand mit vielen Interessen und auch sehr vielen Aufgaben. Ich meine, ich habe 3 Kinder.
Ja.
Nehme das mit der Kinderbetreuung, glaube ich, ganz ernst. Und wie gesagt, jetzt hat man es eh schon gehört, ich habe 2 Jobs, diese 3 Aspekte dann noch unter einen Hut zu bringen und dann vielleicht auch ab und zu noch Freizeit zusätzlich zu haben, das ist gerade eben dann, wenn die Kids noch klein sind, eine ziemliche Herausforderung. Ich habe mich durchringen müssen, mir die Zeit frei zu schaufeln, da explizit dann eben auch diesen Kurs zu machen, um meine Atemtechniken zu verbessern. Das ist nichts, das mir schwer gefallen ist an sich, dass ich sage, ich weiß nicht, soll ich das machen oder nicht? Das weiß ich nicht. Ja. Es gäbe so vieles, das spannend wäre in meinem Leben, aber das, wo halt die Zeit nicht reicht dafür. Ich würde wahnsinnig gerne Japanisch lernen. Ja. Aber dafür reicht die Zeit einfach nicht aus. Ja. Und ganz vieles. Und dann gibt es auch noch Freunde. Freundinnen, die man treffen möchte. Und genau, da ist es schwierig, alles unter einen Hut zu bringen.
Und deswegen durchgerungen zum Freitauchen, weil das dann ja aber doch das ist, was dir sehr viel Ausgleich gibt, oder? Dass du ja dann genau. Für das andere wieder mehr Energie hast.
Genau, ja.
Jetzt haben wir noch nicht über das geredet. Wo ist jetzt das Meditative im Freitauchen?
Letztes Jahr im Urlaub bei einem. Zuerst hat es gar nicht so spektakulär ausgeschaut. Bei einem relativ unaufgeregten Tauchgang in einer Tiefe von 3 oder 4 Metern ist was Spannendes passiert. Also vom reinen Tauchen und Beobachten hat es dann auf einmal Klick gemacht. Und ich war nicht mehr im Wasser, sondern ich war Teil des Wassers. Das war so ein beglückend schöner Moment und das ist mir in diesem, in diesem Urlaub zwar dreimal geglückt. Ich habe es heuer versucht zu wiederholen, es hat nicht geklappt. auch wenn es schön gewesen ist, aber das ist sehr, sehr gut zu vergleichen mit einer meditativen Übung an sich. Manchmal meditiert man Tage, Wochen, Monate lang und man sitzt und kommt gut zur Ruhe und entspannt sich und es ist alles wunderbar. Und manchmal gibt es meditative Einheiten, wo auf einmal was aufgeht. Mhm. Und bei diesen zwei, drei Tauchgängen da letztes Jahr ist genau das passiert. Mhm. Unprovoziert ist es aufgetaucht, dass ich einfach ganz eins war mit dem, wo ich gerade war. Das war so eine tiefe Erfahrung, lässt sich sehr schwer beschreiben.
Ja, das glaube ich da. Ich glaube, es ist mir jetzt als erstes eingefallen, wie du das beschrieben hast. Hat das was mit Frequenzen zu tun, in einer gewissen Weise, glaubst du, mit denen man in Resonanz geht? Die Frequenz vom Wasser, was hat schon eine sehr spezielle Frequenz? Oder?
Kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Mit Frequenzen hätte ich mich da jetzt in dieser Form noch nicht auseinandergesetzt. Kann sein, dass es das ist, aber ich habe es als das nicht wahrgenommen.
Du hast es einfach.
Ein ganz tiefes Zuhause-Sein. Ja. Mhm. So ähnlich. Also ich habe vor Jahren einmal einen Gerätetauchkurs gemacht. Und sitze da auf 4, 5, 6 Metern, das ist schon sehr lange her, sitze da auf 4, 5, 6 Metern und atme gleichmäßig an einem Ort, wo ich noch nie geatmet habe zuvor. Ja? Mhm. Und da war das vielleicht ein bisschen ähnlich, so dieses tiefe Gefühl des Zuhause-Seins. Mhm. Da geht man dann anders raus. Ja. Mhm. Nicht, ich würde jetzt gar nicht sagen, besser oder schlecht, man geht anders heraus.
Ja. Ja.
Mhm. Vielleicht ein bisschen tiefer. Ja.
Mhm. Mhm. Das ist einfach eine Erfahrung, die man mitnehmen kann im Erfahrungsschatz, gell, an die man sich erinnern kann. Die holst du diesen Moment dann öfter her und erinnerst dich dran.
Ja, schon.
Also das funktioniert.
Ja, ja.
Und ich habe einmal, das funktioniert, ja. Mhm.
Ich weiß, wie es sich angefühlt hat und ich kann es auch visualisieren. Ja.
Okay.
Ja.
Mhm. Ja, das ist dann also wahrscheinlich wirklich, also ich möchte es einfach nur verstehen, mhm. von dem her, weil ich bin ja auch selber ein Mensch, der sehr gern in Gefühlen spricht und dann sage ich manchmal, das kann ich nicht beschreiben, es hat sich halt einfach ganz speziell angefühlt. Drum beschäftige ich mich dann manchmal mit so Themen wie Frequenzen oder halt alle Kanäle irgendwie, die wir dann so wahrnehmen, gell? Mhm. Was zu einem Gefühl eigentlich kehrt. Mhm. Und dann ist ja doch dann das Visualisieren auch wieder voll spannend. Mhm. Aber weil ich jetzt gesagt habe, alle Kanäle, ich habe mal kurz zu dir gesagt, reden wir über die Stille beim Tauchen. Du hast dann gemeint, naja, ganz still ist es eigentlich nicht, weil ich verbinde schon immer sehr stark dieses Eintauchen ins Wasser und es ist einmal alles weg. Ja. Aber wahrscheinlich ist es beim Freitauchen, wenn man wirklich länger drunten bleibt, ist da noch mehr, gell?
Du hörst Man hört schon die Atmosphäre. Ja? Mhm. Es ist ein leichtes Surren und Summen, Knistern.
Mhm.
Die Fische sprechen nicht, ja? Das ist ganz klar. Und die anderen kommen im Normalfall nicht so nahe heran, die Meeressäuger. Ganz still ist es nicht. Das ist vielleicht ganz spannend zu vergleichen mit dem Haus der Stille selbst. Diese Stille ist nicht leer.
Mhm.
Es verändert sich halt. Also, eine Schülerin von mir bin mit einer Schulgruppe von mir, von meiner Bildungseinrichtung, sind wir rausgefahren zu uns ins Haus der Stille und dann haben wir nach einem Zeitl drüber geredet, wie sie den Raum wahrnehmen. Und sie hat gesagt, es ist schon sehr ruhig hier, aber es fühlt sich diese Stille nicht so an, als wie wenn alles abgeschottet wäre, sondern es ist eine manchmal sogar beredte Stille. Es ist eher so eine Atmosphäre. Mhm. In der man da drinnen ist.
Mhm.
Also auch wenn man zu uns ins Haus der Stille kommt, hört man den Nachbarn mit dem Traktor unter Umständen mal vorbeifahren. Mhm. Ja? Und hört man die Gäste und die Mitarbeiterinnen ab und zu mal ein bisschen plaudern. Das ist auch in Ordnung. Ja? Das ist ja. Es ist keine Lehre und so ist es unter Wasser auch. Mhm. Wenn man genau hinhorcht, lässt sich die Stille unter Wasser auch hören.
Ja. Es ist irgendwie eine lebendige Stille. So kommt mir das jetzt gerade vor, wenn du auch diese Wesen erwähnst unter Wasser. Ich denke mir immer, das. Ich bin dann wieder bei den Frequenzen, aber keine Ahnung, warum wir die wieder einfahren. Aber wahrscheinlich eben genau deswegen, du hast jetzt auch die Meerestiere erwähnt, die ja doch auf einer speziellen Frequenz miteinander kommunizieren und das in einer Schwingung wahrnehmen, wenn sie miteinander kommunizieren. Und vielleicht ist das auch das, was ich dann wahrnehme, wenn ich unter Wasser bin oder wenn ich schwimme oder wenn ich eintauche, dass man da merkt, da ist was. Aber was es genau ist, es gibt sicher Wissenschaftler, die sich damit ganz viel schon beschäftigt haben. Ich werde mich wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr damit beschäftigen, weil das Thema immer wieder sich zeigt. Oder ich werde mal einfach nur wen dazu befragen.
Aber du sitzt ja an der Quelle.
Ich sitze an der Quelle, genau. Ja, aber es ist ein super Vergleich auch mit dem Haus der Stille, weil ich denke mir das auch, es ist still, aber es ist lebendig. Und man darf auch lachen und man darf auch, natürlich gibt es ja gewisse Struktur und auf das kann man sich aber verlassen. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache. Gell? Du kannst beim Freitauchen, es ist zwar Freitauchen, man fühlt sich frei, aber gewisse Dinge, gewisse Regeln, an die haltet man sich, die sind einfach Voraussetzung, dass man es überhaupt machen kann.
Ja, aber das ist genauso wie beim Meditieren. Auch bei Kursen, die wir bei der Meditation anbieten, auch da ist es nicht mucksmäuschenstill. Auch da wird geatmet und vielleicht sogar hörbar geatmet. Auch da wird herumgegangen. Ja? Mhm. Man taucht ein in eine sehr beredte Stille. Mhm. Ja? Und das war auch mal ganz spannend. Das hat ein Kollege mal gesagt, da war eine Zen-Gruppe im Haus und es mussten leider, wie es halt beim Haus ist, Arbeiten vorgenommen werden. Und da war es dann bei einem Stille-Workshop, einem Stille-Kurs, wo nicht geredet werden durfte, dann wurde gehämmert und gebohrt und geklopft. Und der Leitende des Kurses hat gesagt, das ist eine wunderbare Erfahrung. Das ist genau das, was wir auch brauchen, also dass wir trotz dieser äußeren Geräusche in uns drinnen zur Ruhe kommen können.
Mhm.
Und das ist dann auch, kann mich erinnern, in Wien habe ich an einer sehr stark befahrenen Straße gewohnt. Da sind die Autos den ganzen Tag entlang gefahren und wenn es mir mal wieder zu viel wurde, weil ich mich nicht aufs Lernen konzentrieren konnte, habe ich mir einfach vorgestellt, dieses Autofahren ist das Meeresrauschen.
Mhm.
Zack, schon geht's.
Super.
Oder auch nicht immer.
Ja, manchmal funktioniert und man kann das eigene Gehirn überlisten.
Trainieren. Sollen wir trainieren?
Trainieren. Ja, trainieren. Trainieren ist gut. Mhm. Aha. Ja. Ja, und das ist ja genau das, weil du das jetzt erwähnt hast, da also Zen, bei uns im Haus sind auch manchmal Zen-Meditationsgruppen, also wirklich aus verschiedensten Richtungen kommen Menschen zusammen zum Meditieren. Aber ich sage auch immer, also man kann jetzt im Haus der Stille das erleben, diese Stille in einer gewissen Weise, aber es ist eben auch wichtig, und da waren wir vorher schon kurz, das auch in den Alltag mitzunehmen und sie nicht jetzt vorzustellen, okay, ich brauche einen ruhigen Raum, nicht immer, dass es nicht immer sein muss, dass man wo genau die idealen Begebenheiten hat, um zu meditieren. Also, dass es wirklich im Inneren stimmt, dass ich in diesen meditativen Zustand kommen kann. Und das ist ja eigentlich was wir in jedem Moment brauchen können. Natürlich. Also, wir können das lernen. Wir können das trainieren, gerade an solchen Orten wie im Haus der Stille zum Beispiel, wo einfach wirklich sehr gute Voraussetzungen sind. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir das dann auch im Alltag anwenden dürfen und mitnehmen dürfen und lernen dürfen. Und da sind dann solche Sachen natürlich, es ist schön, wenn dann wer sagt, ja, das ist die beste Übung. Weil daheim ist es dann auch wieder so. Oder wenn ich wieder im Alltag bin, dann bin ich auch mit anderen Dingen konfrontiert. Und dann wünsche ich mir auch, dass ich in jedem Moment irgendwie schaffe, wenn es mir jetzt wichtig ist, dass ich in einen meditativen Zustand kommen kann, in dem ich trotzdem handlungsfähig bin, aber in meiner inneren Ruhe sein kann und in meinem inneren Frieden.
Es geht um ein konkretes Einüben und eben nicht nur bei einem Kurs, der da punktuell halt daherkommt, ja, der gibt uns Handlungswerkzeug, mhm, um sich weiterzuentwickeln, aber implementieren, im Leben ankommen lassen muss das an und für sich im Leben. Ja, das, mhm, ist auch was, und das führt mich wieder zum Freitauchen. Ich werde ganz oft gefragt, ja, und wo machst du denn, wo trainierst du denn da? Mhm. Ja? Ich kann schon zur Nachbarin gehen und vielleicht ein paar Längen hin und her tauchen im Teich, oder ich kann mich schon hin freuen auf den ersten Tauchgang im Meer, aber üben muss ich daheim. Ja? Üben, mhm, das mache ich dann unter Umständen dann eben auch bei Alltäglichkeiten, wie zum Beispiel dem Geschirrspüler ein- und ausräumen. Mhm. Wie lange schaffe ich es? Schaffe ich es, ein ganzes Ladl vom Geschirrspüler einzuräumen, ohne dabei zu atmen?
Ja.
Schaffe ich es, beim nach oben die Stufen hinaufmarschieren, ohne einzuatmen? Mhm. Da muss man es einüben.
Ja. Genau. Mhm. Das ist auch fast nur ein bisschen offensichtlicher. Also es ist schon ein tolles Beispiel, das Freitauchen. Also die richtige Atmung üben sozusagen und sich das dann vorzustellen, dass man das bei gewissen Tätigkeiten dann einfach macht. Genauso ist es mit dem Meditieren eigentlich auch.
Ja, genau. Also dieses, der erste, der Anfang der Meditation ist der achtsame Umgang, ja, mit allem und jedem. Mhm. Das ist der Versuch, dass man klappt auch nicht immer, weil halt manchmal viel zu viel ist, aber ganz in dem Moment zu sein und nicht schon beim übernächsten Gedanken oder bei der nächsten oder übernächsten Aufgabe zu sein, sondern bei dem, was jetzt direkt zu tun ist, das ist der Anfang der Achtsamkeit, und die führt dann in die Meditation, und dann ist im Endeffekt fast alles das Einüben in Achtsamkeit und Meditation.
Mhm. Genau. Ja. Das ist eine schöne Erklärung, ja. Das ist der Beginn, und daran kann man es auch erkennen, dass man mittendrin ist, wahrscheinlich, gell?
Oder man kommt drauf, man ist es gerade nicht, und dann nimmt man sie kurz aus dem System raus und dann ist man drin.
Das ist natürlich die andere Sache, braucht es aber ganz genauso.
Ja.
Genau. Ich sage es jetzt nur einfach dazu, weil für viele, es gibt ja doch Menschen, die sehr selbstkritisch sind und dann gleich mal sagen, ja super, ich schaffe das eh nicht, oder ich bin nicht der Mensch, der für sowas geeignet ist, weil dann komme ich einmal aus diesem Zustand, aus dieser Atmosphäre, kann man es auch nicht einmal raus. Aber dass man sich das auch bewusst macht und dass es das ja braucht, weil sonst ohne das eine würde es das andere ja nicht geben.
Die Unterscheidung der Geister.
Ja, die Unterscheidung der Geister. Ja. Ah ja, das heißt, du hast aber eigentlich für dich einen Zugang gefunden. Es ist bei dir egal, welche Altersgruppe du ansprichst, oder? Das ist für dich ein einheitlicher Zugang zu Meditation.
Ich arbeite immer mit dem Menschen, der da ist.
Ja.
Genau. Das ist mein Zugang.
Mhm.
Und Gedanke, der mich da auch ganz stark begleitet, der ist aus dem, ich glaube, hoffentlich zitiere ich es richtig, aus dem Matthäus-Evangelium, wo gefragt wird, was willst du, dass ich dir tue?
Mhm.
Das ist schon etwas, das mich stark auch prägt. Also wir glauben oft zu wissen, was das Gegenüber braucht, sie vielleicht dann eben auch mal zurückzunehmen und zu schauen, okay, was ist das, was du, liebes Gegenüber, lieber Gast, liebe Kursteilnehmerin, was ist das, was du jetzt in diesem Moment brauchst, nicht sofort sagen, da habe ich was für dich, ja, fixfertiges Paket, nimm, sondern zu schauen und zu sagen, komm mal an, atme mal durch und dann sag mal, wo du stehst.
Mhm.
Ich glaube, wenn wir mit Dingen daherkommen, wo wir glauben, dass das absolut Richtige ist für diese Person, und die Person aber andere Themen hat oder andere Bedürfnisse hat, dann können wir noch so geniale Kurse kreieren oder Ideen spinnen oder Angebote setzen, wenn die Person nicht offen für das ist, ja, genau, und uns nicht sagt, was sie braucht, dann sind alle, das ist alles vergebene Liebesmüh. Ja, deswegen und, zuhören.
Ja, genau. Also, und da sind wir genau bei dem Ankommen wieder. Darauf wollte ich eben auch hinaus mit dem, was ich da jetzt dazu gesagt habe, dass es einfach im Haus der Stille dann Gegebenheiten gibt, dass man wirklich einmal zuerst ankommen kann und sich dann auch auf sowas einlassen kann. Und es dann auch wahrscheinlich klarer wird, was wer wirklich braucht. Ja. Und da bin ich jetzt beim Haus der Stille. Haus der Stille ist in der Nähe von Graz. Und es geht mir in dem Podcast auch darum, Menschen, den Hörern und Hörerinnen was mitzugeben. Ja, das machen wir jetzt schon die ganze Zeit, aber jetzt auch als Schlusswort, jetzt speziell für die Region Graz, jetzt sagen wir mal, da sind wir daheim. Ja, aber auch ganz allgemein, gibt es noch irgendwas, was du sagen willst, wenn es um Meditation geht oder eben um das in die eigene Mitte kommen, in den inneren Frieden finden? Hast du da irgendwelche Tipps, die du weitergeben kannst? Ob es für Eltern ist oder für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene, für jeden eigentlich.
Tipps geben ist immer schwierig. Mhm. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach mal auszuprobieren. Mhm. Ja, und den Mut zu haben, mal out of the box zu denken. Mhm. Also, sie auch bewusst mal aus dem System rauszunehmen, ja, in dem er drinnen steht. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. So dieses, ja, Eintauchen in eine neue Welt, wenn man so will. Ja? Mhm. Dafür braucht es ein bisschen Überwindung. Und das klappt nicht immer, das ist ganz klar, weil man das Gefühl hat, das und das und das ist alles total wichtig und gehört noch erledigt. Aber oft einmal ist es einfach nur also ein bisschen ein Zurückgehen aus dem Ganzen raus. Und da ist, das denke ich mir, das ist das Geniale am Haus der Stille. Wir sind knapp neben. Wir sind nicht aus der Welt, wir sind knapp neben dem, was, wo man sonst ist. Wenn du gesagt hast, das ist in der Nähe von Graz, es ist wirklich Dietrichsteinplatz mit dem Bus 35 Minuten und du bist eigentlich in einer anderen Welt.
Ja.
Das ist es. Es ist dieses große Suchen, das Suchen des anderen, da muss man gar nicht so weit fahren. Oft liegt das auch sehr nahe. Mhm. Es braucht dafür halt den ersten Schritt. Und wenn man den ersten Schritt gegangen ist, dann geht man Schritt für Schritt für Schritt. Mhm. Und dann sind wir wieder bei der Achtsamkeit und dann sind wir wieder beim Zugehen auf meditative Praxis und dann sind wir beim Ankommen in der eigenen Mitte. Eines nach dem anderen.
Oh ja, eines nach dem anderen. Super. Danke, Sebastian. Das war eine Folge Wasserdialoge. Im Auftrag vom Bildungsverein Raum des Moments Business Solutions for Integral Life Work mit Ines Ehrbar und Gästen.